RD.
Well, I don't love it. I don't love it. I don't like when that happens. It could be big trouble.
Auch Präsident Trump ist not amused über die Luftraumverletzung russischer Kampfflugzeuge über Estland. Er vermutet großen Ärger. Wie groß der Ärger tatsächlich ist und was jetzt die Folgen sind, dem wollen wir heute auf den Grund gehen.
Dazu hören wir unter anderem den Militärexperten Carlo Masala. Er hat zu dem Vorfall eine sehr klare Meinung.
Wir sprechen über die Forderungen, die insbesondere die direkten westlichen Nachbarn von Russland wie Estland und Polen jetzt erheben. Und auch darüber, wie Russland auf die Vorwürfe reagiert.
Und vor der anstehenden UN-Generaldebatte nächste Woche wollen viele westliche Länder einen palästinensischen Staat anerkennen. Wir schauen auf die Reaktionen sowohl in Israel als auch unter Palästinensern. Hallo, ich bin Inken Henkel.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Samstag, dem 20. September um 15.30 Uhr. Ja, gestern Abend kam die Meldung, dass russische Kampfflugzeuge in den Luftraum über Estland eingedrungen sind. Und dann gab es als Reaktion ein Abfangmanöver der NATO. Was ist da genau abgelaufen?
Das schildert uns jetzt mal unsere Stockholmer Korrespondentin Julia Weschenbach.
Das waren drei russische MiG-31 Kampfjets. Die haben den Luftraum ganz im Norden von Estland verletzt, in der Nähe einer Insel. Und zwar haben die sich 12 Minuten lang ohne Genehmigung dort aufgehalten. Das ist ziemlich lange. Und dann hat die NATO reagiert und hat selber Kampfjets geschickt. Das waren italienische F-35 Kampfjets, die die Lots geschickt haben. Estland hat nämlich gar keine eigenen. Und die russischen Flugzeuge mussten sich dann zurückziehen.
Also bei solchen Luftraumverletzungen werden Kampfflugzeuge geschickt, die begleiten dann die anderen Jets wieder aus dem Luftraum hinaus, freundlich ausgedrückt.
Ja, aber damit wird die Sache ja vermutlich nicht erledigt sein, oder?
Nee, es gibt natürlich heftige Proteste und auch Forderungen nach weitergehenden Konsequenzen. Unser Kollege Reza Wafa hat Julia Weschenbach in der ARD-Infonacht noch gefragt, wie insbesondere Estland mit dieser Aggression umgeht.
Wie reagiert Estland auf diesen Zwischenfall?
Ziemlich schockiert, auch wenn es jetzt nicht das erste Mal ist. Es gab in diesem Jahr schon einige andere Verletzungen des estnischen Luftraums durch Russland. Aber dieser Fall, das hat der estnische Außenminister auf X geschrieben, der sei beispiellos dreist. Und deshalb hat Estland auch Beratungen nach Artikel 4 des NATO-Vertrags beantragt. Der wird ja immer aktiviert, wenn ein Bündnispartner seine Sicherheit bedroht sieht und sich Beratungen wünscht. Und die NATO hat den Antrag auch schon bestätigt und hat angekündigt, dass man Anfang kommender Woche im Detail über den Fall beraten will.
Parallel zu dem Vorfall in Estland gab es ja gestern auch noch eine Luftraumverletzung über Polen.
Genau, zwei russische Kampfjets sollen sich im Tiefflug einer polnischen Bohrinsel in der Ostsee genähert haben. Dabei haben sie wohl auch eine Sicherheitszone verletzt. Und entsprechend hat auch Warschau solche NATO-Konsultationen nach Artikel 4 beantragt.
Was sagt eigentlich Moskau zu den Vorfällen? Hat der Kreml sich irgendwie schon dazu geäußert?
Ja, und zwar hat die Regierung die Darstellung bestritten, dass drei russische Kampfjets in den estnischen Luftraum eingedrungen sein sollen. Wörtlich hat das Verteidigungsministerium in Moskau mitgeteilt, der Flug wurde unter strikter Einhaltung der internationalen Luftraumregeln durchgeführt, ohne die Grenzen anderer Staaten zu verletzen.
Okay, also Aussage gegen Aussage. Aber wenn wir jetzt mal annehmen, dass die Darstellung von Estland und der NATO stimmt und Russland tatsächlich den Luftraum massiv verletzt hat, was verspricht Putin sich davon? Was will er denn erreichen?
Ja, gute Frage. Provozieren, das liegt nahe, aber Provokation ist ja kein Selbstzweck. Wir hören mal in die Erklärung von Carlo Masala rein, der Professor an der Bundeswehr-Uni in München und Experte für bewaffnete Konflikte ist. Auf Tagesschau 24 hat er Folgendes gesagt.
Russland will zeigen, dass es sich von den Entscheidungen der NATO, zum Beispiel die Luftverteidigung an der Ostflanke zu stärken, nicht beeinflussen lässt. Und Russland testet sozusagen die Reaktion und die Reaktionsfähigkeit der NATO-Staaten und der einzelnen Staaten aus. Das ist halt eine weitere Provokation wie die 19 Drohnen in Polen. Und Russland wird immer mutiger in der Art und Weise, wie es provoziert.
Wenn die Abschreckung nicht funktioniert, woran liegt das? Beziehungsweise was müsste sich denn ändern, damit Russland Respekt vor der NATO hat, also es nicht mehr wagt, so zu drohen oder sogar westliche Länder anzugreifen?
Die Abschreckung ist ja nichts Falsches. Ich denke, entscheidend ist, dass die Abschreckung verstärkt wird und zum Beispiel auf solche Provokationen sofortige Strafmaßnahmen folgen. Dazu braucht es aber die vielbeschworene Einigkeit der EU-Staaten, das ist der Knackpunkt. Da profitiert Putin eben enorm, wenn es Uneinigkeit unter den westlichen Staaten und endlose Diskussionen gibt. Wir hören nochmal Carlo Masala zu Putins Strategie.
Russland führt hier die NATO vor und Russland zeigt sozusagen, dass es keine Angst vor der NATO hat. Die NATO ist ja dazu da, abschreckend zu wirken, dass so etwas überhaupt nicht passiert. Indem so etwas passiert, zeigt Russland sozusagen, dass es nicht an die abschreckende Wirkung der NATO glaubt. Es ist das Ziel Putins, hier einen Keil zwischen EU- und NATO-Staaten zu treiben, um denen die eigene Ohnmacht vor Augen zu führen.
Ohnmächtig erscheinen will ja einer ganz bestimmt nicht, US-Präsident Trump. Wie positioniert er sich in dieser Situation, wo Putin Stärke demonstriert?
Naja, Trump hat sich zwar besorgt geäußert, aber er hat die Vorgänge nicht scharf verurteilt. Vor Journalisten hat er gesagt, das gefällt mir nicht. Ich mag es nicht, wenn so etwas passiert. Und dann hat er noch vorsichtig gedroht, das könnte großen Ärger geben, wie wir am Anfang schon gehört haben. Er will sich noch genauer informieren lassen. Der Militärexperte Carlo Masala erwartet keine große Unterstützung von den USA, wenn es um die Abschreckung von Russland geht. Hören wir noch mal rein in das Interview auf Tagesschau 24, das unser Kollege André Schünke geführt hat.
Die Vereinigten Staaten spielen hier eine nicht besonders gute Rolle. Also zum einen muss man sagen, militärisch sind sie natürlich eingebunden über das NATO Air Command, das ja viele dieser Reaktionen koordiniert. Gleichzeitig aber sehen sie ja politisch, dass Trump diese Verletzungen durch die MiGs jetzt irgendwie nicht hart verurteilt, dass er bei den Drohnen, die in den polnischen Luftraum eingedrungen sind, sagt, das könnte ja auch ein Fehler gewesen sein, die könnten ja abgelenkt worden sein. Und er unterminiert natürlich damit als der Führer der stärksten Allianzmacht die Abschreckungsfähigkeit der NATO.
Steht er also wirklich noch hinter der NATO?
Dann ist die Frage, die man sich stellen muss, steht er noch hinter der Ukraine? Und da würde ich ein großes Fragezeichen dahinter setzen.
Ob Trump noch hinter der Ukraine steht, dazu erfahren wir eventuell mehr, wenn er sich nächste Woche mit Zelensky trifft. Der ukrainische Präsident will nach eigener Aussage mit Trump nochmal über Sicherheitsgarantien für sein Land sprechen und ihn wohl auch zu Sanktionen gegen Russland bewegen. Zu der Begegnung soll es am Rande der UN-Generaldebatte kommen.
Stichwort UN-Generaldebatte und damit kommen wir zum Nahen Osten. Mehrere Länder haben ja angekündigt, dass sie den Staat Palästina bei der UN-Vollversammlung anerkennen wollen. Welche sind das eigentlich?
Also erstmal muss man sagen, dass von den 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 147 Palästina schon als unabhängigen Staat anerkannt haben. Darunter sind zum Beispiel China und Russland, die ja zwei von den 5 Vetomächten im UN-Sicherheitsrat sind. Jetzt vor der UN-Generaldebatte am Dienstag haben neben Frankreich, Großbritannien und Kanada auch Australien, Andorra, Belgien, Luxemburg, Malta und San Marino eine Anerkennung angekündigt. Portugal will diesen Schritt sogar schon morgen am Sonntag gehen.
Und wie reagiert Israel darauf, dass jetzt auch so viele westliche Staaten dabei sind?
Als letztes Jahr, Ende Mai, Norwegen, Spanien und Irland den Staat Palästina anerkannt haben, da hat das israelische Parlament noch im Juli eine Resolution verabschiedet, in der eine Anerkennung abgelehnt wird. Wörtlich heißt es da, dass ein palästinensischer Staat eine existenzielle Bedrohung für den Staat Israel und seine Bürger darstellen würde. Und Israel hat dann sukzessive angefangen, seine Botschafter in den Ländern abzuziehen, die bekannt gegeben haben, dass sie Palästina anerkennen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wurde sogar zur unerwünschten Person in Israel erklärt.
Also eine sehr eindeutige Reaktion. Wie geht es aber eigentlich den Leuten in Palästina selbst damit? Was denken die zum Beispiel auch über das Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung, wofür die Anerkennung ja eigentlich eine Voraussetzung ist?
Darüber hat unser Korrespondent Jörg Poppendiek mit jungen Menschen im besetzten Westjordanland gesprochen. Er hat sie gefragt, was sie bewegt und wie sie die Anerkennung und die Zwei-Staaten-Lösung bewerten. Sie haben ihm erzählt, welche Pläne und Hoffnungen sie für sich und ihr Volk in einer Zeit haben, in der Israel seine Annexionspläne vorantreibt.
Seit 5 Minuten ist Schulschluss in der Episkopalschule in Ramallah. Aus dem Eingangstor strömen Kinder in Schuluniform, ungeduldige Eltern parken in zweiter Reihe. Gegenüber der Schule der Bravo-Supermarkt. Hier steht die 17-jährige Samara zusammen mit Freundinnen. Die bevorstehende Anerkennung Palästinas durch mehrere Staaten bewegt die 12-Klässlerin. Wir sind stolz. So Gott will, wird dieser Schritt noch weitere Länder dazu ermutigen, uns anzuerkennen. Das wird das Bewusstsein der Menschen hier stärken. Es wird uns helfen, die Besatzung loszuwerden, unter der wir seit 70 Jahren leiden. So werden wir endlich befreit sein.
Das ist
Ahmad zeigt ein Video auf seinem Handy, das er vor kurzem gedreht hat. Der 14-jährige Schüler ist bereits als Influencer unterwegs. Zusammen mit seinem Bruder veröffentlicht er auf Facebook und Instagram Videos. Der Name ihres Accounts: This is Palestine. Das ist Palästina. Ahmad ist skeptisch, was die Zwei-Staaten-Lösung angeht. Es ist schwer, sich das vorzustellen. Unter den aktuellen Umständen mit der israelischen Besatzung ist dieses Szenario kaum möglich. Heute zum Beispiel sind auch wieder Besatzungstruppen in Ramallah eingedrungen. Der Ort, der lange der sicherste in Palästina war. Das ist nicht mehr der Fall. An jedem Ein- und Ausgang gibt es mittlerweile israelische Checkpoints. Ganz in der Nähe der Schule in Ramallah hat vor kurzem ein neues Café aufgemacht. Inhaberin ist Sikra. Von ihr stammt auch die Idee, einen Ort für Kreativworkshops mit einem Café zu verbinden. Die 25-Jährige schaut recht nüchtern auf die aktuelle Anerkennungsdebatte und die Forderung nach einer Zwei-Staaten-Lösung.
I think most Palestinians want one state, one free Palestine from the river to the sea.
Die meisten Palästinenser wollen einen Staat, ein freies Palästina, vom Fluss bis ans Meer. Gleichzeitig müssen wir realistischer sein. Die Menschen hier wollen am Ende die gleichen Rechte haben und sie wollen sich in ihrem Land frei bewegen können. Sikra erzählt, dass sie im Vergleich zu den meisten Palästinensern privilegiert ist, weil sie einen amerikanischen Pass hat. Ihr Vater stammt aus der Nähe von Jerusalem. Sie ist in Michigan geboren und lebt erst seit einem Jahr in Ramallah. Wenn sie wollte, erzählt sie, dann könnte sie einfach wieder die Koffer packen. Will sie aber nicht. Sikra glaubt an die Idee eines palästinensischen Staats.
My dream would be to stay here.
Mein Traum ist es, hier zu bleiben. In rauen Zeiten, in schönen Zeiten, in traurigen Zeiten. Ich möchte jetzt nicht sowas sagen wie, die Zukunft wird friedlich. Obwohl doch, wer möchte keinen Frieden? Wer möchte nicht einfach frei leben können?
Who doesn't want peace? Who doesn't want to be able to just live freely?
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Inken Henkel aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.